Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Das hier ist eine neue Ausgabe. Genauer gesagt ist das die 50. Ausgabe. Das heißt, ich habe bereits 50 Ausgaben produziert und da habe ich jetzt ein paar Zahlen zusammengesucht, weil es mich selbst interessiert hat. Insgesamt kann man sich da jetzt ungefähr 39 Stunden lang Podcasts anhören. Datenmenge zusammengekommen sind da 4,3 Gigabyte an Audiodaten mittlerweile. Ja, und grob geschätzt stecken da bisher 400 Stunden Arbeit drinnen. Ich nehme immer an, dass in einem Podcast so circa eben 8 Stunden Aufwand drinnen stecken, von Anfang bis Ende, bis er also dann auch fertig ist. In der letzten Ausgabe habe ich ja relativ ausführlich oder fast ausschließlich über die Wendy Globe berichtet, die derzeit eben stattfindet. Natürlich habe ich da etwas vergessen und darum habe ich da jetzt einen Nachtrag, und zwar der Jeremy Biou, ist ein Franzose mit dem Boot Charal, hat im Atlantik einen massiven Schaden gehabt auf seinem Boot mit einem Foil, glaube ich, und hat dann aber beschlossen, zurückzufahren, das zu reparieren und neu zu starten. Das ist deshalb möglich, weil nämlich die Startlinie, also es müssen nicht alle Boote gleichzeitig starten, sondern die Startlinie ist eine Zeit lang, eben 2 Wochen, glaube ich, offen und man kann in dieser Zeit einfach starten. Das heißt, er ist zurückgefahren und hat das repariert und ist dann nochmal gestartet sozusagen. Also er kann natürlich jetzt nicht ein zweites Mal einfach so starten, aber er hat eben sozusagen diese Chance genutzt, das doch noch wahrzunehmen. Das hat zur Folge gehabt, dass er im Endeffekt dann eine Woche später gestartet ist und die führenden Boote einen Vorsprung von ca. 2500 Seemeilen bereits gehabt haben. Der Jeremy Biou war in der letzten Vendée Globe der Dritte und ist eben einer der Spitzenkandidaten gewesen, also von denen man sozusagen auf jeden Fall Siegeschancen erwarten konnte. Das ist natürlich jetzt mit dieser Woche sozusagen hinten nachfahren natürlich nicht möglich. Nichtsdestotrotz, er ist ein absoluter Rennprofi und hat auch ein absolut schnelles Boot, eines der schnellsten Boote überhaupt, und ist mittlerweile auf Platz 18. Das heißt, es ist ihm tatsächlich gelungen, obwohl er 2500 Meilen und hinter den ersten war und eine Woche später gestartet ist, ist es ihm tatsächlich gelungen, schon die letzten Boote einzuholen und beginnt also das Feld jetzt von hinten aufzurollen. Bis ganz nach vorne zu kommen, wird ihm nicht gelingen, da er dennoch sozusagen noch immer viel zu weit hinten ist. Aber wie gesagt, er ist mittlerweile auf Platz 18 und hat vor kurzem, gestern glaube ich, oder vorgestern, ich weiß jetzt nicht genau, den Point Nemo passiert. Der Point Nemo ist der Punkt der Unzugänglichkeit. Das bedeutet, es ist der Ort an der Erde, wo am weitesten rundherum keine Zivilisation und kein Land ist. Dieser Punkt befindet sich mitten im südlichen Pazifischen Ozean und dort ist er bereits vorbeigefahren. Auf Platz 18, wie gesagt, derzeit sind insgesamt noch 27 Boote im Rennen. Das heißt, er hat also hier schon eine deutliche Aufholjagd hinter sich und wird bestimmt noch einige andere Boote aufholen. Der Yannick Besthaven ist nach wie vor auf Platz 1. Er hat am 2. Jänner am Nachmittag das Kap Horn passiert und dicht gefolgt von seinem Verfolger, das ist der Charlie Dalin, der auch ebenfalls noch auf Platz 2 ist mit dem Boot Apivia. Der hat am 3. Jänner das Kap Horn passiert und mittlerweile, also die Daten sind von jetzt, das bedeutet, es ist also jetzt bei mir, also beziehungsweise die Daten, die ich hier habe, sind vom 6. Jänner um 11 Uhr UTC, sind bereits 13 Boote wieder im Atlantik, im südlichen Atlantik, und also hinter dem Kap Horn, also haben das Kap Horn passiert und sind jetzt im Atlantik und beginnen mit dem Aufstieg oder sind beim Aufstieg nach Norden zurück nach Les Sables d'Olonne. Die Platzierung, die es aktuell gibt, ist noch komplett offen. Der Bestafen ist im Moment nach wie vor auf Platz 1 und zwar mit ungefähr 230 Meilen vorm Charlie d'Alain. Allerdings ist im Atlantik alles offen, denn die Bedingungen ändern sich komplett. Im südlichen Ozean sozusagen sind die Bedingungen immer gleich, aber jetzt der Atlantik ist ein völlig neues Spiel wieder einmal, weil sie im Atlantik eben die Passatwindzonen haben, dann haben sie dazwischen die Doldrums, also die windarmen Zonen, und es war auch so in den in allen vorangegangenen oder in den meisten vorangegangenen Van D Globes, dass die Würfeln teilweise im Atlantik neu gewürfelt worden sind und große Vorsprünge sich auf jeden Fall wieder geändert haben. Was allerdings auch der Fall war, ist, dass bei den meisten vergangenen Van D Globes derjenige, der als erstes das Kap Horn umrundet hat, auch als erstes in Les Sables d'Olonne wieder angekommen ist. Dann habe ich einen interessanten Artikel gefunden. Und zwar geht es in diesem Artikel um die Blauwale, beziehungsweise genauer gesagt darum, dass man anscheinend eine neue Blauwal-Population entdeckt hat auf der Erde. Die Blauwale sind ja bekannterweise die größten lebenden Lebewesen auf der Erde, und sie sind nicht nur die aktuell größten Lebewesen, sondern sie sind überhaupt im Zeitalter der gesamten Erdgeschichte die größten Lebewesen, die jemals die Erde bewohnt haben. Blauwale können eine Länge von bis zu 33 Meter erreichen und ein Gewicht von 200 Tonnen bekommen, also das ist schon ganz ordentlich. Sie bewohnen die gesamten Ozeane der Erde, also sind nicht irgendwo an bestimmten Orten, sondern wandern um die gesamte Welt in alle Bereiche. Um zurückzukommen auf diesen Artikel, das ist ein wissenschaftlicher Artikel, A New Blue Whale Song Type Described for the Arabian Sea and Western Indian Ocean. In diesem Dokument wird das beschrieben von Salvatore Vecchio und anderen. Der Link ist unten in den Shownotes, wenn das interessiert. Ansonsten habe ich da natürlich auch einen Artikel von der New York Times, der etwas leichter zu lesen ist. Und zwar ist es bei den Blauwalen so, dass es die Blauwale weiter unterteilt, also die Gattung der Blauwale kann weiter unterteilt werden auf 2 bis 3 Unterarten, die sich insgesamt auf 4 verschiedene Populationen, also Gruppen, die gemeinsam, wenn man so will, also zusammengehören. Und was man entdeckt hat, ist, oder nicht entdeckt hat, das weiß man eigentlich schon länger, ist, dass sich diese einzelnen Populationen durch ihren eindeutigen, einzigartigen Walgesang voneinander unterscheiden. Man hat jetzt, also Blauwale an sich sind grundsätzlich sehr schwer zu studieren, und man weiß auch vieles natürlich nicht, dass sie sich in der Regel immer offshore, weit weg, tief unten oder wo auch immer befinden, nicht da, wo man sie einfach studieren kann halt. Auf jeden Fall hat man Unterwassermikrofone ausgesetzt, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt kein Walforscher, aber dass das sowieso ständig passiert, schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Und man hat auf jeden Fall auf den Aufnahmen, auf den Aufzeichnungen dieser Unterwassermikrofone jetzt vor einiger Zeit eben einen neuen Walgesang entdeckt, den man eben den Blauwalen zuordnen kann, eindeutig. Wie gesagt, dieser sich allerdings von den anderen unterscheidet, und da man von den anderen weiß, dass sich die ebenfalls voneinander unterscheiden, hat man also hier, also hat man daraus geschlossen, dass es sich hier um eine neue Art, also eine nicht neue, aber eine bisher unentdeckte Art, ist vielleicht besser formuliert, gestoßen ist. Man vermutet, dass insgesamt derzeit ca. 10.000 bis 25.000 Lebewesen, also Blauwale, existieren. Leider hat halt die Walfangindustrie, insbesondere eben im 19. und im 20. Jahrhundert, auch den Blauwal natürlich sehr schwer zugesetzt. Man vermutet, dass der Walbestand davor, also vor der Walfangzeit, die im 19. Jahrhundert begonnen hat, vermutet, dass man die Population auf ca. 275.000 Tiere schätzt. Stell dir vor deinem inneren Auge eine Weltkarte vor. Wie sieht die aus? Natürlich, eine Karte, viereckig oder eventuell eine elliptische Darstellung, also so eine eiförmige Darstellung. Links in der Regel sieht man dann Nord- und Südamerika, in der Mitte sieht man Europa, Afrika, rechts ist dann Asien und rechts unten kann man Australien sehen und oben ist es einfach nur blau am Nordpol und ganz unten am Südpol sieht man ein weißes Land, das ist also die Antarktis und dazwischen ist das Ganze eben mit Meer gefüllt. So sieht eben in der Regel eine Weltkarte vor, wie man sie kennt, schon bereits aus der Schulzeit, aus dem Schulatlas, die schauen also immer so aus und auch wenn ich jetzt auf Google Maps gehe zum Beispiel und ein wenig hinauszoome, dann werde ich feststellen, dass das ungefähr genauso aussieht. Ungefähr halt. Klar, was sonst? Kann man das irgendwie anders machen? Nein, kann man nicht. Naja, natürlich, sonst würde ich ja jetzt hier keinen Podcast produzieren, weil da wäre ich ja schon wieder am Ende von dem ganzen Thema. Stell dir vor, eine Karte, die in der Mitte, also zentral abgebildet, das Meer darstellt mit allen Inselchen und so weiter, die hier also sind. Und rundherum am Kartenrand befindet sich einfach das Land, das also zentral, um das zentrale Meer einfach angeordnet ist am Kartenrand, also eine meerzentrische Karte. Ja, und das geht. Natürlich geht das, weil 71% der Erdoberfläche sind ja von Meer bedeckt. Das heißt, der wesentlich größere Teil des Papiers besteht ja eigentlich aus Wasser und nicht aus Land. Und das geht auch tatsächlich. Die Karte, die das darstellt, ist die Spielhaus World Ocean Map. Und die ist bezeichnet oder benannt, wie die meisten Kartenarten, nach ihren Erfindern, und zwar im konkreten Fall nach dem Athelstan Spielhaus. Das war ein Ozeanograph und Meteorologe und auch Erfinder. Und zwar war er der Sohn des deutschen Karl Spielhaus und der Portugiesin Virginia Coelho und wurde im Jahr 1911 in Südafrika geboren und ist mittlerweile, und zwar im Jahr 1998 in den Vereinigten Staaten gestorben, wo er auch den Großteil seines Lebens verbracht hat. Er hat sein ganzes Leben eben mit Forschung und Entwicklung verbracht und hat sich unter anderem auch eben der Erforschung der Weltmeere gewidmet, aber nicht nur das, also er hat sehr viele verschiedene Dinge in dem Bereich gemacht, eben Ozeanografie und Meteorologie und so weiter. Unter anderem habe ich herausgefunden, dass er für den sogenannten Roswell-Zwischenfall verantwortlich ist. Manche werden das vielleicht kennen oder manchen wird das vielleicht etwas sagen, anderen vielleicht nicht. Es liegt schon etwas zurück und zwar ist es im Jahr 1947 passiert, der sogenannte Roswell-Zwischenfall. Und zwar war das ein spektakuläres, ein spektakulärer Aufschrei, der durch die Medien gegangen ist. Und zwar handelt es sich hierbei um eine vermeintliche UFO-Sichtung, die eben in der Nähe der amerikanischen Stadt Roswell im Jahr 1947 eben beobachtet wurde. Tatsächlich handelt es sich allerdings um ein Experiment mit einem Wetterballon, der eben von Athelstan Spielhaus entwickelt worden ist und der eben dort abgestürzt ist dann wieder und halt von irgendwelchen Beobachtern, scheinbar hat das eben seltsam ausgesehen, von irgendwelchen Beobachtern eben für die UFO-Sichtung, für eine UFO-Sichtung gehalten wurde. Natürlich sind aus dem dann jede Menge Mythen und Verschwörungstheorien rund um die UFOs entstanden. Könnte ich das im Internet aber ich selbst auch heraus recherchieren. Da gibt es auch ein berühmtes Schwarz-Weiß-Bild, wo man am Rand so ein UFO-ähnliches Ding sieht. Aber wie gesagt, also man weiß, dass es sich eigentlich um einen Wetterballon handelt, der einfach abgestürzt ist. Und dieser Athelstan Spielhaus hat eben auch diese Projektion entwickelt, eben die Spielhausprojektion. Und diese Spielhausprojektion ist eben die Betrachtung der Erde von einem bestimmten Blickwinkel aus, nicht von dem normalen Blickwinkel. Der normale Blickwinkel, den kennen wir alle aus dem Atlas, aus dem Internet, woher auch immer. Wenn man also einen Atlas aufschlagt und sich eben eine Weltkarte vorstellt, dann ist in der Regel auf den meisten Karten eben zentral ist da Europa und Afrika und alles andere ist rundherum. Das Land spielt sozusagen die wesentliche Rolle. Anders in der Spielhausprojektion, er hat eben einen anderen Blickwinkel, einen anderen zentralen Blickwinkel gewählt und eben auch eine dazu passende Projektion. Dazu komme ich dann später gleich genauer, da die Kartenprojektion ja generell eine nicht ganz einfache Sache ist, also das werde ich da jetzt gleich erklären. Zur Spielhauskarte selbst, natürlich könnt ihr das im Internet euch ansehen. Ich werde natürlich auch eine in den Shownotes hier unten anhängen zum Anschauen, aber für alle, die jetzt vielleicht gerade im Auto sitzen oder nicht schauen können oder sonst, möchte ich das ganz kurz beschreiben. Es ist also eine Karte, wie ich schon gesagt habe, wo der Ozean zentral in der Mitte dargestellt wird, wenn die Erde entsprechend aufgefaltet ist. Das heißt, wenn man sich die Karte ansieht, sie ist quadratisch, hat man in der Mitte eigentlich die Antarktis, also den südlichen Kontinent, und dann das gesamte Meer um die Antarktis. Das ist also darüber, kann man sagen, der Indische Ozean, der dann links davon von Afrika geteilt wird und daneben dann eben der gesamte Atlantik ist, eben vom Süd- bis zum Nordatlantik. Und gegenüberliegend, also auf der rechten unteren Hälfte, wenn man so will, also von rechts Mitte bis unten, ist dann der gesamte Pazifik aufgefaltet. Und am unteren Rand der Karte sieht man Mittelamerika, also Nordamerika, Mittelamerika in der Mitte. Und links unten ist eben Südamerika, das auseinandergefaltet ist, komplett, so dass es auch bis zum linken Kartenrand geht, wo es dann oben, links oben wieder eben an den Atlantik sozusagen anstoßt. Im Atlantik sieht man oben dann natürlich auch Grönland und den Nordpol, bis dorthin geht es. Und dann im rechten oberen Eck der Karte ist also der gesamte eurasische Kontinent auseinandergefaltet eben am Rand. Durch diese Projektion ist natürlich auch das Gradnetz verzerrt, also es ist nicht viereckig oder sonst irgendwie, sondern es ist natürlich etwas verzerrt, oder ich meine klarerweise, da man ja sozusagen bekannterweise die Erde ja rund ist und nicht einfach so auffalten kann, und drum daher die ganzen Probleme eben kommen, zu denen sage ich dann gleich noch, also komme ich dann gleich noch genauer drauf. Einfacher wäre die ganze Sache natürlich, wenn die Erde doch flach wäre. Aber ja, das mit der flachen Erdetheorie, na gut. Zurück zur Spielhausprojektion selbst. Der Spielhaus hat natürlich im Laufe seines wissenschaftlichen Lebens, beziehungsweise eben sein ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet größtenteils, und hat natürlich hier auch eine Menge Publikationen herausgegeben zu allen möglichen Themen jetzt. Und da kommt unter anderem natürlich eben auch diese Karte vor in verschiedenen Werken. Und das Interessante dabei ist allerdings, dass er nie im Detail beschrieben hat, wie er diese Karte eigentlich überhaupt gemacht hat. Das ist eigentlich sehr unüblich. Vielleicht war ihm das gar nicht so bewusst, dass das eine sehr interessante Karte ist und für ihn persönlich völlig selbstverständlich, wie er das erzeugt hat, beziehungsweise war es auch gar nicht so wichtig. Er hat die Karte eben zur Darstellung der Ozean verwendet und weniger jetzt, glaube ich, um sozusagen hier mathematisch irgendetwas Besonderes zu machen. Er war ja selbst auch kein Mathematiker in dem Sinn. Auf jeden Fall ist in den sämtlichen Publikationen wird das zwar beschrieben und angedeutet, wie er diese Karte erzeugt hat, allerdings nicht im Detail erklärt, sodass man sie eben nicht so einfach nachbauen konnte bisher. Beziehungsweise hat sich niemand vielleicht auch so im Detail beschäftigt, weil es eben doch für den Normalfall, also jetzt nicht die erste Wahl ist, wenn ich eine Weltkarte sozusagen suche, für das, was man eben gewohnt ist. Natürlich haben sich Wissenschaftler mit dem auseinandergesetzt, beziehungsweise mit der Karte auseinandergesetzt, und da gibt es einen sehr guten Artikel. Der Link dazu ist auch in den Shownotes drinnen, und zwar der Artikel heißt "Das Spielhaus World Ocean Map in a Square" von Bojan Shavric, David Barrows und Melita Kennedy. Das ist ein aktueller Artikel, und zwar vom Februar 2020. Wie gesagt, der Link ist unten drinnen. Da wird genau erklärt, was sie gemacht haben, wie sie darauf gekommen sind, natürlich vorher recherchiert in den Originalpublikationen von Spielhaus, wie er sozusagen, um nach Stückchen zu suchen, wie er das Ganze erzeugt hat, wo es eben Hinweise darauf gibt, was es sein könnte, und das wird in diesem Artikel im Detail beschrieben, wie sie das eben erarbeitet haben. Im Wesentlichen, kurz zusammengefasst, kann man sagen, die Spielhausprojektion ist eine Adams Square 2, also eine quadratische Adams-Projektion, die Version 2, und er hat, also es ist eine bestehende Projektion, zu der komme ich dann gleich genauer, allerdings hat er die Erdoberfläche verschoben, wenn man so will, also den Referenzpunkt verschoben, der ja normalerweise eben auf den meisten Weltkarten, also man kann auf verschiedenen Karten das natürlich schon auch verschieben, so dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten in der Mitte sind. Normalerweise ist das Gradnetz aber auf 0 Grad, 0 Grad, also das ist der Punkt, der sich da im Atlantik, also links von Afrika befindet, in dem Eck von Afrika sozusagen. Und er hat eben, also das Spielhaus hat eben den Nullpunkt verschoben der Karte, und zwar auf circa 67 Grad Ost und 50 Grad Süd, und hat darüber hinaus dann noch die Fläche noch einmal um 40 Grad rotiert, dann projiziert mittels Adam 2 und dann noch einmal um 45 Grad verdreht. In kurz. Naja, einfacher erklärt, man verschiebt die Erdoberfläche einfach so lange, bis die Antarktis in der Mitte ist, und dann projiziert man das Ganze auf eine quadratische Fläche und fertig ist das Ganze. So kann man sich das in etwa vorstellen. Im Detail, aber weil ich schon passend da bin, möchte ich jetzt ein bisschen näher auf die Kartenprojektion und verschiedenen Kartenprojektionen eingehen, da man ja auch in der Seefahrt ständig mit Karten zu tun hat und die Kartenprojektion ein sehr spannendes Thema natürlich ist, mit dem sich die Kartografen schon seit Jahrhunderten beschäftigen. Was ist eigentlich das Problem und was ist eigentlich eine Projektion? Naja, das Problem ist, dass die Erde ja eine gekrümmte Oberfläche hat. Also im Wesentlichen kann man sagen, die Erde ist eine Kugel, beziehungsweise genauer gesagt weiß man, dass die Erde eigentlich ein Ellipsoid ist. Und wenn ich also die Oberfläche von einer Kugel jetzt auf ein Blatt Papier ausfalten möchte, dann geht das irgendwie nicht. Wer das nicht glaubt, der kann das gerne probieren, und zwar am besten mit so einem aufblasbaren Wasserball zum Spielen im Wasser. Wenn man da die Luft auslässt aus dem, dann kann man ja mal versuchen, ob man den verzerrungsfrei auf eine Oberfläche sozusagen auf den Tisch, glatt auf den Tisch legen kann, und wenn man feststellt, nein, das funktioniert eigentlich nicht. Das heißt, man muss also an den Ecken und Enden irgendwie ziehen und zerren, damit das Ganze flach wird, und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass wenn ich verzerre, dass ich ja die Eigenschaften der Oberfläche verändere, das heißt, ich mache sie an verschiedenen Stellen natürlich größer und verzerre und verbiege das Ganze, und das hat natürlich negative Eigenschaften unter Anführungszeichen. Mathematisch betrachtet ist eine Projektion nichts anderes als die Umwandlung von den geografischen Koordinaten, die bekannterweise ja normalerweise in Längen- und Breitengraden angegeben werden, also das sind geografische Koordinaten, weil man eben mit diesen Längen- und Breitengrad in der Natur auf der Erde jeden beliebigen Punkt beschreiben kann. Auf ein Blatt Papier, auf einem Blatt Papier wird allerdings in sogenannten kartesischen Koordinaten gemessen, also das sind einfach Koordinaten und X in X- und Y-Richtung, also nach links, rechts und nach oben, unten. Ein Blatt Papier ist viereckig, und wie gesagt, mathematisch, also um darauf zurückzukommen, mathematisch ist eine Projektion nichts anderes als die Umwandlung der geografischen Koordinaten, also Längen- und Breitengrad, in kartesische Koordinaten XY. Also zum Beispiel, dass man eben den Breitengrad sowieso und sowieso aufs Papier umwandelt in 7 cm nach rechts und 8 cm nach oben und dort zeichnen wir dann einen Punkt und dort ist dann irgendetwas. Die Umwandlung, also die Projektion, also die Umwandlung der geografischen eben in diese kartesischen Koordinaten erfolgt in der Regel einfach mit irgendwelchen Formeln, die sich verschiedene Geografen bzw. Mathematiker im Laufe der Zeit halt ausgedacht haben. Das ist jetzt natürlich die Frage, naja, was machen diese Formeln? Man kann sich das vereinfacht darstellen, einfach so, dass eine Projektion ist nichts anderes, als dass man den Globus hernimmt, also die Weltkugel, und dann in der Mitte oder an vielleicht auch anderen Orten, aber sagen wir mal in der Mitte, stellt man eine Lichtquelle hinein und dann kann man einfach das Licht sozusagen einschalten und nach außen hin, also sozusagen das strahlt durch die Oberfläche, durch den Globus durch, jeder kennt ja einen Globus, und dann stellt man außen hin einfach ein, zum Beispiel ein Blatt Papier hin, und auf dieses Blatt Papier wird also die Kugeloberfläche eben auf das flache Papier einfach projiziert. Darum heißt das ja so. Als Projektionshintergrund kann man aber jetzt nicht nur ein Papier nehmen, also ein flaches Papier, sondern man könnte auch, weil wenn man ein Papier nimmt, bekommt man ja nur eine Seite von der Welt. Man könnte natürlich auch einen Zylinder über die Erde stellen einfach. Einen Zylinder kann man dann einfach aufschneiden und ausrollen. Oder man könnte zum Beispiel auch einen Kegel über die Erde drüber stellen und darauf projizieren. Auch den Kegel kann man dann ja aufschneiden und eben flach ausrollen. Also das ist die Vorstellung, wie man sich so eine Projektion vorstellen kann. Wie gesagt, rechnerisch wird das natürlich in Formeln gegossen und man setzt dann einfach den Längen- und den Breitengrad in irgendeine Formel ein und dann kommen eben irgendwelche Koordinaten heraus, wo man die dann auf das flache Papier einfach misst und einzeichnet, den entsprechenden Punkt, den man da projizieren möchte. Den meisten ist das vermutlich bekannt. Auf jeden Fall ist die Projektion, wie ich es ja jetzt eingangs schon erwähnt habe, so, dass sie zu Verzerrungen führt. In jedem Fall, egal welche Projektionsfläche man nimmt oder welchen Projektionskörper man nimmt, es kommt in jedem Fall zu einer Verzerrung. Und je nach Projektionsart eben ist es so, dass das Ergebnis, also sozusagen das projizierte Bild dann, was auf dem Blatt Papier ist, eine bestimmte Eigenschaft oder verschiedene Eigenschaften hat, die aber nicht alle gleich sind. Bei der Projektion selbst kann man sagen, es gibt grundsätzlich, kann man unterscheiden, und zwar in die Projektionsachse grundsätzlich einmal. Das bedeutet, ich habe vorher gesprochen, man könnte ja einen Zylinder über die Erde stellen einfach. Der Zylinder könnte jetzt einfach parallel zur Erdachse, also man stellt ihn senkrecht über die Erdachse drauf, dann bekommt man eine normale Projektion oder beziehungsweise man nennt es eine normale Projektion. Man kann den Zylinder aber natürlich nicht nur so hinstellen, sondern man könnte ihn ja irgendwie anders auch hinstellen, zum Beispiel quer, also im rechten Winkel, dann ist es eine sogenannte transversale Projektion, also eben, dass man die Projektionsfläche, also dort, wo man hin projiziert, also zum Beispiel eben diesen Zylinder im rechten Winkel zur Erdachse stellt, über die Erde drüber, dann spricht man von einer transversalen Projektion. Und was man natürlich auch machen kann, im Deutschen heißt das dann schiefständig, man kann natürlich jeden beliebigen anderen Winkel auch nehmen. Dann ist es eben eine schiefständige Projektion. Zu den Projektionseigenschaften, die habe ich da vorher jetzt schon ganz kurz angesprochen. Im Wesentlichen kann man bei den Projektionen sagen, es gibt drei verschiedene Abbildungsarten, die aber nie alle drei sozusagen stimmen. Und zwar ist die Abbildung entweder längentreu bzw. sogenannte äquidistante Abbildung. Das heißt, dass die Entfernung zwischen zwei Punkten, also aus der Karte messbar ist und eben stimmt. Also abgesehen vom Maßstab jetzt, von der Vergrößerung und von der Verkleinerung, aber dass sozusagen die Streckenmessung in alle Richtungen sozusagen möglich ist. Das sind längentreue Abbildungen. Dann gibt es flächentreue Abbildungen, so dass die Darstellung der Fläche eben der Darstellung in der Wirklichkeit basiert. Das heißt, man könnte also die Fläche einer Insel herausmessen und einer anderen Insel und kann die also genauso wie in Wirklichkeit auch miteinander vergleichen und stimmt eben zusammen. Das ist die sogenannte äquivalente Abbildung. Und dann gibt es die winkeltreue Abbildung, bei der die Winkel zueinander, also von zwei Linien auf der Erdoberfläche, stimmen dann mit den Linien in der Kartendarstellung überein. Das heißt also, wenn die Linien zum Beispiel auf der Erdoberfläche parallel sind, dann sind sie auf der Abbildung auf der Karte auch parallel. Und das ist die sogenannte konforme Abbildung. Also wenn die Rede von einer konformen Projektion ist, dann ist damit gemeint, es ist eine winkeltreue Abbildung. Diese winkeltreuen Abbildungen werden wahrscheinlich den meisten bekannt, in der Regel sehr gerne eben in der Navigation benutzt, aber auch in der Geodäsie, also der Vermessung der Erde. Dort werden winkeltreue Projektionen benutzt. Es gibt dann auch Projektionen, bei denen Kompromisse geschlossen werden oder Kompromisse gemacht werden, wo man versucht, alle drei Eigenschaften möglichst gut für einen bestimmten Bereich im Griff zu haben. Tatsache ist, es gibt keine ideale Projektion. Es ist bei jeder Projektion irgendeines der drei, beziehungsweise stimmt nur einer der drei Eigenschaften, von denen ich jetzt gesprochen habe, also die Längentreue, Flächentreue und Winkeltreue, das sind diese drei Grundeigenschaften. Und je nach Projektionsart stimmt immer nur eine dieser drei Parameter, aber nie alle drei. Ich habe es schon gesagt, und zwar wird in der Navigation sehr gerne eben eine winkeltreue Darstellung verwendet, und das ist die Darstellungsart. Also da gibt es verschiedene winkeltreue Darstellungen, die in der Regel verwendet wird und die den meisten Seglerinnen und Seglern ein Begriff sein sollte, zumindest diese sogenannte Mercator-Projektion. Und zwar ist die benannt nach dem flämischen Geograph und Kartograph Gerardus Mercator. Der hat von 1512 bis 1594 gelebt und der hat eben diese Projektion entworfen. Die Projektion ist winkeltreu, das heißt, es handelt sich um eine konforme Projektion, und zwar ist es eben eine Zylinderprojektion, genauso wie ich es eingangs schon erklärt habe. Man stelle sich also vor, man stülpt einen Zylinder über die Erde, und zwar in der Regel so, dass sie normal projiziert ist, das heißt in Richtung der, also der Zylinder liegt in Richtung der Erdachse. Diese Projektion ist eben winkeltreu, sie ist zum Teil auch längentreu, allerdings nur an der Berührungslinie. Das bedeutet also an der Linie, wo der Zylinder die Erde berührt. Das ist, wenn wir jetzt von einer Weltkarte sprechen, natürlich der Äquator bekannterweise. Rechnerisch geht das aber natürlich auch für kleine Ausschnitte, und das ist ja bekannt, da man navigiert ja normalerweise nicht mit einer Weltkarte, sondern nur mit Ausschnitten dazu. Dazu gleich mehr, vorher nochmal zurück zu der Projektion selbst. Das ist eine Zylinderprojektion, und da stellt man also den Zylinder drüber und projiziert dann die Erdoberfläche eben nach außen auf den Zylinder, dann schneidet man den auseinander und faltet ihn oder rollt ihn einfach auseinander, und dann hat man ein Blatt Papier. Was aus dieser Vorstellung natürlich auch herausgeht, ist, dass man die Pole eigentlich nicht darstellen kann, weil ein Zylinder ist ja oben offen, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man irgendwie den Pol auf das Blatt Papier projizieren möchte, dann liegt das irgendwie sozusagen, sollte das auch ohne mathematisches Wissen jetzt einleuchten, dass das irgendwie natürlich nicht gehen kann, weil der Zylinder ist ja seitlich. Irgendwo gibt es einen Punkt, wo es sozusagen nicht mehr funktioniert. Umso weiter man nach oben geht, umso größer wird sozusagen der, umso, oder beziehungsweise umso länger müsste der Zylinder werden, dass man auch die Stellen, die an den Polen, also sozusagen, beziehungsweise um die Pole sind, auf den Zylinder bekommt. Theoretisch kann man natürlich den Pol sehr wohl auf den Zylinder projizieren, aber nur theoretisch, und ich kann mich an die Schulzeit erinnern, da hat irgendeiner ein Mathematikprofessor, oder vielleicht war es auch in darstellender Geometrie, da kann mich nicht mehr genau erinnern, wer das gesagt hat, aber einer hat gesagt, ja, zwei parallele Geraden schneiden sich im Unendlichen. Das ist natürlich irgendwie eine sehr im ersten Moment absurder Gedanke, aber es ist natürlich eine auch sehr philosophische Denkweise. Aha, im Unendlichen schneiden sich die parallelen Geraden dann, wie kann denn das sein? Bedeutet, wenn ich also einen unendlich langen Zylinder habe, dann kann ich natürlich den Pol hinprojizieren. Zurück zur Realität, also es leuchtet ein, dass man die Dinge, die um den Pol sind, nicht besonders gut mit Hilfe dieser Projektion darstellen kann. Ist auch egal, da man in der Regel nur sehr selten dort herumsegelt. Abgesehen davon gibt es dazu auch Lösungen. Dazu später bleiben, ich möchte jetzt dann noch bei der normalen Projektion bleiben, normale Mercator-Karte. Man kann sich die Projektion auch anders vorstellen, und zwar indem man die Erde nimmt, also und man stellt sich also das Gradnetz vor und dann schneidet man entlang der Längengrade von Pol zu Pol eben das die Oberfläche der Erde aus. Dann bekommt man lauter so kleine, ich sag mal, orangenspaltenartige Dinge. Und nachdem die ja oben und unten jetzt schmal sind und das Papier aber normalerweise ja eckig ist, jetzt muss man also das obere und das untere Teil in die Breite ziehen, damit das sozusagen viereckig wird. Wenn man das in die Breite zieht, dann verändert man dadurch aber natürlich die realen Längen, die sich auf dem Stück Papier oder auf dem Stück Orangenspalte befinden. Und um das wieder zu kompensieren, zieht man anschließend das viereckige Stück wieder in die Länge, um die Verzerrung, die oben und unten stattgefunden hat, wieder so zu kompensieren. Also man zieht es in die Länge so, dass die Längen von Nord-Süd und Ost-West zueinander wieder passen. So kann man sich das sozusagen vorstellen. In der Navigation verwendet man natürlich Karten, die jetzt natürlich, wie schon gesagt, keine Weltkarten sind, sondern man verwendet natürlich nur winzige Ausschnitte von der Erdoberfläche. In der Regel brauchbare Navigation, also für die Küstennavigation jetzt brauchbare Karten haben, in der Regel ja eine Auflösung von 1 zu 100.000 bis 1 zu 150.000, so in etwa. Und ich habe vorher schon gesagt, naja, die Längentreue ist die Karte nur exakt an der Berührungslinie mit dem Zylinder. Rechnerisch kann man das natürlich nicht jetzt nur für den Äquator machen, sondern auch für den winzigen Ausschnitt. Und dafür gibt es auf allen Mercator projizierten Karten die Angabe der Mean Latitude, beziehungsweise auf Deutsch heißt das der mittleren Breite. Wem das noch nicht aufgefallen ist, der könnte sich jetzt auf der Stelle oder vielleicht dann später eine Seekarte, also eine Papierseekarte hernehmen und die ausrollen, und da wird man irgendwo die Aufschrift finden, Mean Latitude bzw. mittlere Breite. Das ist eben die Angabe eines Breitengrades, der in der Regel auch in der Mitte der Karte zu finden ist. Das bedeutet also, dass die Karte für diesen Breitengrad berechnet wurde. Das heißt, es bedeutet wiederum, dass die Längenverhältnisse in der Karte nur auf diesem Breitengrad eben exakt stimmen. Da eben die Mercator-Projektion eine Längenverzerrung hat. Wenn man eine große Karte hat, dann kann man mit einem Lineal sehr wohl feststellen, das kann man selbst messen, also mit freiem Auge, auch auf einer normalen 100.000er Karte oder 150.000er, kann man also messen, dass die Entfernung von einer Winkelminute am oberen Kartenrand, also in Millimeter gemessen, anders ist als die Entfernung am unteren Kartenrand. Also da unten, je nachdem, ob man Nord- oder Südhalbkugelkarte hat, ist es dann unten oder oben schmäler oder eben breiter, ist es egal, auf jeden Fall. Die Winkelminute in Zentimeter gemessen jetzt am Papier ist nicht oben und unten gleich. Und das wiederum bedeutet, dass man beim Messen in der Karte auf das Rücksicht nehmen sollte, wer eine gute Navigationsausbildung gehabt hat im Rahmen seines Segelkurses oder wo auch immer, der weiß das, beziehungsweise sollte das gelernt haben. Aber wenn ich Entfernungen messe in der Karte, dann sollte man die Entfernung immer auf derselben Breite ablesen, auf der Karte, also sozusagen am linken oder rechten Kartenrand, aber auf derselben Höhe wie das, was ich messen möchte. Bedeutet also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel die Länge einer Insel, und die Insel befindet sich in der oberen Hälfte das Blatt Papier, sondern möchte die Länge dieser Insel abmessen, dann muss ich auch am Kartenrand in der oberen Hälfte des Papiers das abmessen, da das zu einem anderen Ergebnis führen würde, als wenn ich am unteren Kartenrand messe. Und für den lokalen Bereich zueinander stimmt das aber. Nur sozusagen diagonal gesehen, also von oben nach unten, stimmt das nicht. Aber lokal betrachtet sozusagen, also der linke Kartenrand, links unten, rechts unten und die Inseln unten in der Mitte, diese sozusagen stimmen zusammen in der Entfernung. Das ist also die Eigenschaft von eben dieser Mercator-Seekarte. Und wie gesagt, noch einmal, stimmen tut das Ganze rechnerisch genau auf dieser mittleren Breite, Mean Latitude, auf die ist das Blatt Papier sozusagen ausgerechnet. Das bedeutet sozusagen, also ein Zentimeter links, rechts, oben, unten ist in der Mitte der Karte wirklich tatsächlich exakt eine bestimmte Entfernung in der Natur. Die Mercator-Projektion gibt es aber auch in einer transversalen Form, nennt sich dann eben transversale Mercator-Projektion. Das ist grundsätzlich dieselbe. Allerdings, wie eingangs erklärt, transversal bedeutet also, dass die Projektionsachse eben im rechten Winkel auf die Erdachse steht. Das bedeutet also, man kann sich vorstellen, man legt die Erde in einen liegenden Zylinder hinein und macht dann die Projektion. Dann erhält man eben auch die Pole in ordentlicher Darstellung. Ausgegangen bin ich aber von der Spielhausprojektion und der möchte ich mich jetzt nähern. Ich habe schon gesagt, naja, die Spielhausprojektion ist eigentlich eine Folge eben der Adams-Projektion. Also schauen wir uns die an. Was ist die Adams-Projektion, beziehungsweise heißt sie Adams Hemisphere in a Square? Es ist ebenfalls eine konforme Projektion. Das bedeutet also, dass die Projektion winkeltreu ist, und zwar in der lokalen Betrachtung. Also nicht von links unten nach rechts oben, sondern eben innerhalb eines sozusagen Kartenteils, wenn man so möchte. Die Adams-Projektion ist eben genauso auch wie die Mercator-Projektion benannt nach dem Erfinder. Und zwar ganz konkret handelt es sich hierbei um den amerikanischen Kartografen Oscar Sherman Adams, der diese Projektion entwickelt hat und hat die im Jahr 1925 publiziert. Es handelt sich dabei um eine quadratische Darstellung. Also ich möchte jetzt wieder zurückkommen auf die Weltkarten, weg von den Seekarten. Es handelt sich also um eine quadratische Darstellung im Wesentlichen, und zwar so, also nicht im Wesentlichen exakt um eine quadratische Darstellung, und zwar so, dass man sich ein Quadrat vorstellt, das an einer Ecke steht, also ein Rhombus, also die Spitze ist, die Spitzen sind oben, unten und links und rechts. Also steht sozusagen auf einer Ecke das Quadrat. Die Projektion sieht also so aus, also man sieht ebenfalls die gesamte Welt eben auf diesem Quadrat, wobei eben die Antarktis unten auf der unteren Spitze ist und eben der Nordpol an der oberen Spitze. Und links und rechts hat man dann eben den Pazifischen Ozean. Der linke und der rechte Kartenrand sind also der Antimeridian, also der 180. Längengrad der 180 West, 180 Ost, ja, derselbe Längengrad ist. Diese Projektion geht auf elliptische Funktionen zurück, ist also wesentlich schwieriger zu erklären und auch schwieriger umzusetzen. Genauer gesagt geht es dabei, also für alle, die sich hier mehr für Mathematik interessieren, auf das elliptische Integral der ersten Art zurück. Ist also vom Implementierungsaufwand doch etwas komplexer als zum Beispiel die Mercator-Projektion, die mathematisch betrachtet auf die hyperbolischen Winkelfunktionen zurückzuführen ist. Elliptische Kurven, nebenbei erwähnt, hat jetzt nichts mit Projektionen zu tun, spielen auch, und zwar aufgrund ihrer interessanten Komplexität, spielen sie auch eine sehr wesentliche Rolle in der modernen asymmetrischen Kryptographie. Die Adams-Projektion selbst ist allerdings ebenfalls nicht eine völlige Neuerfindung. Und zwar geht diese Adams-Projektion wieder zurück auf die sogenannte Pierce-Quincunx-Projektion. Und diese Quincunx-Projektion ist eine stereografische Projektion, wobei die Projektion von einem definierten Punkt auf der Erdoberfläche durchgeführt wird, das sogenannte Projektionszentrum. Das Ergebnis ist auf jeden Fall so eine quadratische Fläche. Erfunden hat das Ganze der amerikanische Logiker und Mathematiker Charles Sanders Peirce, der in einem Paper, A Quincuncial Projection of the Sphere, hat er das beschrieben, und zwar 1890 publiziert. Der Charles Peirce selber hat von 1839 bis 1914 gelebt. Ja, was heißt jetzt Quincunx eigentlich, um das etwas genauer zu beschreiben, diese Projektion? Die Quincunx, unter Quincunx versteht man die Anordnung von 5 Punkten in einem Quadrat. Also stellt euch einen Würfel, einen Spielewürfel vor, wo man einfach den Fünfer sieht. Also da hat man diese 5 Punkte, eben 4 an den Ecken und einer in der Mitte. Und diese Darstellung wird als Quincunx bezeichnet. Der Charles Peirce hat seine Projektion eben so genannt, und zwar aus dem Grund, weil man nämlich die Pole auf diesen 5 Punkten der Karte wiederfindet. Also stellt euch eine quadratische Karte vor, wobei die Pole genau eben an diesen 5 Punkten zu finden sind, und zwar genauer gesagt ist in der Mitte, auf der üblichen Darstellung ist in der Mitte, also am mittleren Punkt sieht man den Nordpol, und an den 5 Eckpunkten des Quadrates sieht man den Südpol, und zwar von der Fläche her eben geviertelt, das heißt in jedem Eckpunkt ein Viertel der Landfläche des Südpols bzw. eben der Antarktis. Und aus diesem Grund, weil diese Projektion eben so aussieht, hat der Charles Peirce diese Projektion eben so genannt. Grundsätzlich ist es so, dass die Projektion allerdings eine Halbkugelprojektion ist, also es wird nur die Hemisphäre, eine Hemisphäre projiziert. Das heißt, man projiziert eine Hemisphäre in der üblichen, also normalerweise eben die nördliche, auf dieses Quadrat. Dann projiziert man dasselbe noch einmal, also die südliche Hemisphäre, die andere Halbkugel ebenfalls auf ein Quadrat. Und ein Quadrat kann man dann vierteln, also in 4 gleiche Teile, also in 4 Dreiecke teilen. Und diese 4 Dreiecke kann man jetzt an den Seiten des anderen Quadrats anlegen, und als Ergebnis würde man wieder ein Quadrat bekommen, das eben größer ist. Und weil man das Ganze geviertelt hat, hat man eben jetzt in diesen 4 Eckpunkten hat man dann eben den Südpol. Das Interessante an dieser Projektion ist, dass man das dann wie Fliesen aneinanderlegen kann. Man kann also das kopieren und drehen und aneinander rein, also Eck an, also sozusagen Kante an Kante an Kante anlegen, immer wieder, und man bekommt dadurch eine unendlich wiederkehrende Darstellung, die zusammenpasst, eine unendlich wiederkehrende Darstellung der Erde, immer wieder wiederholt und wiederholt. Um zurückzukommen auf die Adams-Projektion, also ich habe jetzt von Charles Peirce-Projektion, Charles Peirce-Quincunx-Projektion, die eben diese quadratische Darstellung ist, wo der Pol in der Mitte ist. Und die Adams-Projektion ist in Wahrheit diese Charles Peirce-Projektion, allerdings in transversaler Darstellung. Das bedeutet, ich habe transversal, habe ich ganz am Anfang erklärt, man verändert die Projektionsachse eigentlich um 90 Grad. Und genau das passiert bei der Adams-Projektion. Also man rotiert sozusagen nur die Projektionsachse und verwendet allerdings dieselbe Projektion. Und das Ergebnis dieser Projektion ist dann eben, dass nicht der Pol in der Mitte ist, wie in der ursprünglichen Peirce-Darstellung, Peirce-Quincunx-Darstellung, sondern dass eben wieder der typische Nullpunkt der Erde, also eben dieser Nullpunkt, der bei Afrika ist, in der Ecke von Afrika in der Mitte ist, und die Pole wandern an den Rand dieser Raute, dieses Raumbusses, und zwar so eben, dass der Nordpol oben ist und unten der Südpol, wie ich das jetzt eingangs schon erwähnt habe, bei eben der Adams-Darstellung. Links und rechts findet man eben am Kartenrand den 180. Längengrad, das heißt also die Wesentlichen schaut diese Weltkarte dann wieder genauso aus, wie man sie eigentlich kennt. In der Mitte hat man also Afrika und Europa, dann ist auf der rechts oben findet man dann Asien, rechts unten Australien und auf der linken Seite eben links oben Nordamerika, links unten Südamerika und ganz am unteren, auf der unteren Spitze findet man dann eben die Antarktis. Die Spielhausprojektion wiederum ist eine Adams-Projektion. also eine quadratische Projektion. Man hat also diesen Rhombus, der auf sozusagen dieses Quadrat, das auf der Spitze steht. Allerdings hat der Spielhaus eben den Nullpunkt verändert. Man könnte also sagen, es handelt sich um eine schiefe Darstellung, also nicht normal oder transversal, sondern er hat den Nullpunkt verschoben. Das heißt, man kann sich vorstellen, man verschiebt eigentlich an die Oberfläche der Erde so lang, bis was anderes in der Mitte ist. Und zwar hat er ganz konkret, das hat man mittlerweile herausgefunden, eben in diesem Artikel, den ich da schon zitiert habe, war in der Mitte, hatte ganz konkret eben den Referenzpunkt der Erde verschoben, und zwar ungefähr auf 66,6 Grad Ost und 49,5 Grad Süd. Grundsätzlich einmal, dieser Punkt zur Orientierung befindet sich am Indischen Ozean, und zwar in der Nähe der französischen subantarktischen Insel Kerguelen Island, wo auch die Vendée Globe in der Nähe vorbeigeführt hat, beziehungsweise eben alle Weltumsegler-Regatten dort in der Nähe vorbeifahren. Dorthin hat er also den Nullpunkt verschoben, und damit sich das Ganze auf dieser Fläche, auf dieser quadratischen Fläche noch besser ergibt, hat er das Ganze dann noch ein bisschen rotiert, und zwar um 40,2 Grad in etwa. Das heißt, man stellt sich vor, man dreht das Ganze einfach noch einmal um die dritte Achse, wenn man so will, die Fläche. Das Ziel war eben, das Ganze so zu verdrehen, dass eben der Ozean, die gesamte Ozeanfläche, möglichst gut sichtbar ist und die Landfläche eigentlich in den Hintergrund tritt, da sie nicht das zentrale Darstellungsziel eben dieser Projektion ist. Also eben den Nullpunkt hat er verschoben, eben hier auf den Indischen Ozean, dann das Ganze noch etwas rotiert, also die Fläche noch einmal etwas verschoben, verdreht um diesen Punkt, und dann hat er Adams quadratische Projektion das Ganze eben auf dieses Quadrat projiziert. Ja, und jetzt bekomme ich eben das Ergebnis der Projektion, ist eben so ein Rhombus, wie schon mehrmals jetzt erklärt, also eben das Quadrat, das auf der Spitze steht. Und damit das eben ein schönes Blatt Papier wird, das man schön auf den Tisch legen kann, ist das Endergebnis, also das bereits projizierte Bild, wird dann eben noch einmal um 45 Grad nach rechts verdreht. Dann hat man einfach ein Quadrat vor sich liegen, das man eben schön auf ein Blatt Papier drucken kann, beziehungsweise auf einem Bild aufhängen kann. Jetzt werden sich manche vielleicht fragen, na, wie bin ich denn überhaupt auf das Ganze gekommen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten noch nichts von der Spielhausprojektion gehört haben. Außer diejenigen vielleicht, die mir auch auf Facebook oder auf Instagram folgen, da ich jetzt in der letzten Zeit schon ein paar Bilder gepostet habe. Naja, ich bin selbst Wissenschaftler, ich war früher Dozent an der Fachhochschule St. Pölten, beziehungsweise auch auf der Universität Wien. Das ist zwar jetzt schon Vergangenheit, aber im Herzen bleibt man natürlich so, und ich recherchiere immer sehr gerne, sehr viel, kann stundenlang lesen und interessante Dinge aufnehmen, aufsaugen, und zusätzlich bin ich natürlich fasziniert von Karten, von Seekarten schon sehr lange, segeln durch ebenfalls schon sehr lange, und die Karten haben mich immer schon interessiert, schon davor, auch in meiner Kindheit kann mich erinnern, habe ich immer Karten erfunden, gut, aber das machen natürlich viele Kinder, und erfinden Fantasieländer. Ja, zusätzlich, das werden vermutlich die wenigsten wissen, ich arbeite seit 2011 an einer Kartensoftware, die sich da nennt SM Render. SM steht für CMap Render. Das ist im Wesentlichen ein Papierseekartenrenderer, also eine Software, deren Anwendung es ist, ausdruckbare, hochwertige Papierseekarten zu erzeugen. Also nicht nur Seekarten, sondern generell Papierkarten im Allgemeinen. Die meisten Tools, die es heute gibt, und ist natürlich alles elektronisch und alles im Wesentlichen dafür gedacht, um elektronische Karten darzustellen, also für Online-Viewer, aber natürlich Offline-Geräte auch und so weiter. Aber es gibt kaum Programme, die dazu gedacht sind, eben Papierkarten zu erzeugen. Aber das ist eine eigene Geschichte, dazu kann ich vielleicht einen neuen Podcast einmal erzeugen. Auf jeden Fall bin ich durch Zufall jetzt vor einiger Zeit, das ist schon einige Monate her mittlerweile, auf eben die Spielhausprojektion gestoßen. Es war ein reiner Zufall irgendwo im Internet. Und dann habe ich natürlich diese Ocean Map gesehen und haben natürlich gedacht, aha, sehr interessant, das muss ich mir gleich genauer anschauen, wie das entstanden ist. Und habe dann natürlich recherchiert und bin auf alle möglichen Dinge gestoßen. Unter anderem allerdings auf nicht sehr viel. Es gibt sehr bescheidene Informationen darüber. Unter anderem auch natürlich, was die Tools betrifft. Also meiner Recherche zufolge gibt es überhaupt nur zwei Programme, die diese Projektion implementieren. Das eine davon ist ArcGIS. Das ist eine professionelle, kommerzielle Kartensoftware. Dann gibt es noch ein zweites, leider habe ich vergessen, was das war, aber ich werde es herausfinden und das nächste Mal dann erwähnen. Und das war für mich natürlich dann ganz klar, dass ich das in meinen SM-Render natürlich einbauen muss und habe so begonnen, mich mit dieser Projektion auseinanderzusetzen, damit man die sozusagen auch in einen Algorithmus umwandeln kann und implementieren kann. Ja, das Ganze ist fast fertig, noch nicht ganz. Ich habe schon ein paar Karten veröffentlicht bzw. ein paar Bilder veröffentlicht. Auf Twitter könnt ihr schauen, da gibt es schon ein paar Bilder. Ich werde auch hier im Podcast natürlich ein Bild unten anhängen und wenn das Ganze fix fertig ist, dann wird es natürlich auch hochauflösende Karten geben für alle Fans des Ozeans, von Seekarten oder sonst irgendwie, damit man sich das eventuell dann im Wohnzimmer aufhängen kann. Damit bin ich am Ende wieder mit dem heutigen Podcast. Es würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder mir Feedback gibt oder sonst irgendetwas. Und zwar geht das am allerbesten einfach per E-Mail an bernhard@freeskippers.at oder folgt mir auf Instagram unter Bernhard Seeler. Natürlich auch mein YouTube-Channel, der Link dazu ist ebenfalls auf meiner Seite zu finden, freeskippers.at/YouTube, da werdet ihr direkt auf den YouTube-Channel weitergeleitet. Natürlich könnt ihr mir auch auf Facebook folgen, wo ich auch immer wieder verschiedene Dinge poste unter BH Seeler oder natürlich auch auf Twitter. Alle Links zu allen Channels findet ihr auf meiner Homepage eben unter www.freeskippers.at. Ihr könnt mir auch natürlich Nachrichten schicken per Messenger, und zwar Signal Messenger. Meine Telefonnummer findet ihr ebenfalls auf meiner Homepage unter Kontakt. Da könnt ihr mir direkt Instant Messages über den Signal Messenger schicken. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein!